die Gründerin der Akademie für Prävention, Persönlichkeitsentwicklung und Transformation, Franziska Hössler, ist erst durch einen massiven Burnout zu ihrem Weg gekommen. Was wir Menschen tun können, um uns nicht selbst ins Aus zu schießen, darum geht es heute im Gespräch. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, hier spricht Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft. Und heute zu Gast ist Franziska Hössler. Und die Franziska, die ist Gründerin der Akademie, jetzt muss ich nachschauen, weil das ist so lang, das kann man gar nicht merken, für Prävention, Persönlichkeitsentwicklung und Transformation. Dazu, liebe Franziska, wirst du uns ja auch noch ein bisschen was sagen. Und du bist Expertin für psychische Gesundheit, Achtsamkeit und Resilienz. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgedrückt.
Ja, alles richtig, Silvia.
Ich begrüße dich ganz herzlich, Franziska.
Dankeschön, ich freue mich.
Ja, lass uns gleich mal starten. Wir zwei haben uns kennengelernt, weil du Teilnehmerin eines Future Summing Workshops 2015 warst, haben wir gerade festgestellt. Und da war in deinem Leben gerade ein bisschen viel. Und dann hast du dir ja gesagt, so, und jetzt gönne ich mir mal so einen Tag. Und vielleicht magst du gerade mal erzählen, wie war das eigentlich damals, als du da diesen Tag Future Summing dir gegönnt hast. Und was hat dich eigentlich dorthin getragen?
Ja, was hat mich dahin getragen? Also Future Summing hat mich interessiert, weil das Wort schon so spannend sich anhört. Was zoome ich mir aus der Zukunft hier in die Gegenwart? Und der Tag war für mich total bereichernd, weil ich das zum Thema Prävention für mich machen wollte, weil an diesem Tag wunderbarerweise ein Format entstanden ist, mein Achtsamkeitsseminar. Mhm. Und Achtsamkeit ist ja ein Wort, aus was man oft hört, aber da in die Tiefe zu gehen und das als Format anzubieten und mir das damals zu trauen und überhaupt zu wissen, wie gehe ich das an und was will ich da überhaupt? Das ist ja wirklich erst im Seminar rausgekommen. Mhm. Ich bin ja hingegangen mit Fragezeichen und habe gedacht, schau mal, was da kommt, was dich inspiriert, was an diesem Tag durch deine Anleitungen, durch deine tollen unterschiedlichen Werkzeuge, die du da dabei gehabt hast, ist es rausgekommen. Und am Schluss war ein Bild da, war ein Ablauf da, war eine Zielgruppe da. Und ich habe dann am 14.04.2016 mein erstes Achtsamkeitsseminar gegeben. Also das waren keine 5 Monate später.
Ja, also sagenhaft.
Ja, ja. Ja, und da seitdem bin ich von dem Thema eben so angefixt und in der Tiefe drin. Und das habe ich dir zu verdanken, ja, an diesem Tag.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir.
Ja, also ich kann mich gut erinnern, dass du auch voller Euphorie warst. Und seitdem ist wirklich einiges passiert. Ich sehe dich ja auch immer mal wieder unterwegs auf Facebook oder wo du eben gerade mal zu erwischen bist, hätte ich schon fast gesagt. Und gefällt mir gut, was sich daraus alles entwickelt hat. Also man sieht einfach, meine Damen und Herren, Zukunftsentwicklung und sich selber so einen Tag für seine Zukunft zu gönnen, das macht einfach wirklich Spaß und ganz, ganz viel Sinn. Liebe Franziska, wie bist jetzt du eigentlich zu deinem Weg gekommen? Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, bist du ja eigentlich eher eine Bankerin gewesen und dann?
Ja, ich war Bankerin, richtig. Mhm. Man kann ja nicht das ganze Leben lang das Gleiche machen. Wusste ich aber damals noch nicht. Im Endeffekt hat mich das Leben dazu gezwungen, nämlich meine Gesundheit hat sich gemeldet und hat gesagt, Franziska, du machst zu viel, du tust zu viel. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe überhaupt auf gar niemanden gehört, weil ich nicht wusste, dass ich in mich hineinfühlen kann, dass ich mich wahrnehmen kann, dass ich mich selber steuern kann. Solche Dinge wusste ich vor 12 Jahren nicht. Und da bin ich, wie man das so schön sagt, im Hamsterrad gefangen gewesen. Und irgendwann war es dann klar, dass der Körper sagt, stopp. Und dann bin ich zu meinem neuen Weg gekommen, aus der eigenen Erfahrung heraus, nämlich Burnout. Auch so ein schönes Wort, das jeder ein bisschen anders versteht, aber es geht eigentlich um Erschöpfung und ja, Glas leer.
Glasleer.
Keine Energie mehr drin, wie fülle ich Energie wieder auf, war dann die große Frage.
Okay, hast du dann damals einen harten Cut gemacht oder war das eher ein Prozess, der dich dann aus deinem Bankerleben zu einem neuen gebracht hat?
Ja, als Banker hat man Zahlen, Daten im Kopf. Ich kann es ganz genau sagen. Ich habe am 6.2.2006 den Tag X, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, nicht mehr in die Arbeit gehen konnte. Da war ich emotional so platt, dass ich nichts mehr tun konnte. Heißt, Tag X, sage ich immer. Und der Cut war am 30.06.2006. Also ich habe innerhalb eines halben Jahres gekündigt und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen.
Hart.
Ganz bewusst.
Ja,
Ganz
lass mich
bewusst.
noch eine Frage stellen, weil ich sie vielleicht ganz interessant finde für auch Menschen, die auch vielleicht sich empfinden in einem Hamsterrad oder die ganz viel um die Ohren haben. Hast du es bemerkt, dass das passieren könnte? Oder hat dich das wirklich einfach erwischt?
Ich habe null bemerkt. Mich hat's erwischt in einer Sekunde
Krass.
zu dem Zeitpunkt so gefühlt. Heute in der Nachschau, weil mich das natürlich wahnsinnig interessiert hat, was ist mir da passiert und welches Phänomen hat mich da ereilt. In der Rückschau, sage ich jetzt mal, habe ich das alles erforscht und weiß ich, wenn gewusst hätte, was mich fühlen bedeutet oder wenn gewusst hätte, was einfach mal reflektieren auf das, was ich da tue, bedeutet, dann hätte ich es gemerkt. Aber ich war ja damals in einem komplett anderen Film, im Leistungsfilm, im Funktionierenfilm, in Zielorientierung, Zahlen, Daten, Fakten, Vertrieb, Außendienst. Also das ist ja, du bist ja in einer komplett anderen Welt. Also wenn jemand zu mir sagt, also es gibt ja so diesen schönen Begriff momentan, naja, bei mir sein, wenn du bei dir bist, und das ist ja so ein ESO-Begriff, ich kann ihn schon nicht mehr hören, aber wenn man weiß, wie es ist, wenn man nicht bei sich ist, nämlich im Hamsterrad und ständig bei den anderen und ständig im Auto und ständig beim Kunden und ständig im Computer und ständig am Telefon und ständig bei Wertentwicklungen von irgendwelchen komischen Aktien und Investmentfonds bist du definitiv nicht bei dir. Und wenn du nicht bei dir bist, spürst du nicht, wann du Hunger hast, wann du Durst hast, wann du schlafen sollst, wann du in Urlaub gehen sollst und wann du überhaupt mal deine sozialen Kontakte pflegen sollst. Es passiert da nicht mehr. Das merkst du aber nicht, wenn das schleichend alles aus deinem Leben tritt. Das
Okay,
hat mich
also,
voll erwischt.
okay, wow, also das war mir jetzt so nicht bewusst und aber das ist, also meine Damen und Herren, gell, falls Sie auch so auf dem Karriereweg sind oder auf dem Erfolgsweg und manchmal so gar nicht mehr zum Durchschnaufen kommen, dann wäre es nicht schlecht, mal eine Pause, den Pausenknopf zu drücken und mal hinzuspüren. Okay, jetzt gut, jetzt bist du absichtlich in die Arbeitslosigkeit gegangen, weil du einfach nicht mehr konntest. Schluss, Ende, Banane, erschöpft, Energie weg. Was und dann? Wie geht's einem denn da? Und wie bist du dann mehr oder weniger auf dem Weg gekommen, auf dem du jetzt bist? Natürlich kann ich verstehen, die eigene Erfahrung zu sagen, ey, ich möchte Menschen echt davor bewahren, dass das denen sowas passiert, wie mir passiert ist. War das so ein bisschen deine Idee?
Ja, also ich habe mir auf alle Fälle erstmal gegönnt, bis Ende des Jahres 2006 null zu tun. Ich konnte ja nicht. Ich habe mich nur noch ausgeruht. Also ich war im Bett gelegen und wenn du im Bett liegst und viel Zeit hast und Musik hörst, manchmal schon auch rausgehst und Luft schnappst, aber nichts tun kannst wirklich, weil deine Kraftreserven aufgebraucht sind, dann kommst du ins Nachdenken. Und dann habe ich natürlich auch eine therapeutische Intervention
In Anspruch
in Anspruch
genommen.
genommen. Ich habe einen ganz tollen Therapeuten kennengelernt, der breit aufgestellt ist. Also nicht nur so eine typische Psychotherapie, schulmedizinisch und so, sondern der hat mit Kunsttherapie gearbeitet, der hat mit Farben gearbeitet, der hat mit psychologischer Astrologie gearbeitet, der hat mir gesagt, was ich so für ein Typ Mensch bin. Und ich habe mir immer gedacht, woher weiß der das? Der kann das doch gar nicht wissen. Sagt er, ja, das steht da drin, in dem Rat X. Sagt, ja, ich habe da früher nie was davon gehalten, aber er hat mich da, ja, mir den Spiegel vorgehalten. Genau. Und in der Zeit, wo ich da bei dem Therapeuten war, hat sich Stück für mich realisiert, dass ich mit dieser Erfahrung eine Botschaft habe. Ich war ja 20 Jahre in einem DAX-Konzern. Das heißt, wenn du so lange Erfahrung hast, hast du ja auch wahnsinnig berufliche Erfahrung. Und ich war immer in der Beratung und ich habe immer gern mit Menschen zusammengearbeitet und ich war immer gern in Kommunikation. Also was liegt da näher, weiter in Kommunikation zu sein, aber nur in einem anderen Feld? Und dann war mir klar, ich möchte wissen, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert der Mensch psychisch? Was geht da in einem vor, dass man nicht merkt, wo man da hingeht? Und dann bin ich, also ich bin ab 2007 in die Schule gegangen und habe bis heute nicht aufgehört. Also das wird ja dann so interessant. Ich liebe das Lernen.
Wie schön, wie schön.
Zwar das Lernen, was mir erlaubt zu verstehen, wie wir Menschen ticken und dass jeder so anders tickt und dass auch jeder so anders sein darf. Aber dass es halt wirklich so ist und jeder mit seinem Weltbild und mit seiner Herkunft und mit seiner Gedankenwelt und mit seinem Fühlen, wie auch immer. Aber ich wollte wissen, wo kann man denn jetzt das lernen? Was ist denn Psyche und warum wird der Mensch psychisch krank oder körperlich krank und wie sind die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele? Ja, und dann so auf einmal was. Bang da, ich muss definitiv in Unternehmen gehen und Menschen aufklären, also Wissensvermittlung betreiben, dass der Mensch als Individuum ein Recht auf Gesundheit hat im Unternehmen, dass das Unternehmen eine Pflicht hat, dem Mitarbeiter gegenüber gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Wusste ich das auch nicht, weiß ich heute. Das ist mein Spezialgebiet. Und von daher, da gehe ich raus und gebe seit 2010 Seminare zum Thema psychische Gesundheit in Unternehmen. Und kläre auf und sage, hey Leute, ihr Mitarbeiter habt eure Pflicht, euch ums euch selbst zu kümmern. Ihr könnt nicht immer sagen, der Arbeitgeber ist schuld, dass es mir schlecht geht. Ihr habt schon eine große Eigenverantwortung euch selbst gegenüber. Also ihr könnt für euch sorgen lernen, ihr könnt ordentlich heimgehen, ihr könnt ordentlich Pausen machen, ihr könnt gute soziale Kontakte pflegen, wie auch immer. Aber das Unternehmen muss für ordentliche Rahmenbedingungen sorgen.
Und
Also,
das heißt, was jetzt genau, wenn wir schon bei dem Punkt sind?
das heißt, in der Arbeitsorganisation gibt es ein großes Rundherum. Es gibt sogar eine psychische Gefährdungsbeurteilung in Unternehmen nach Arbeitsschutzgesetz Paragraph 5. Da steht ganz genau drin, dass der Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass der Mitarbeiter psychisch gesund bleibt. Und da geht es darum, wie viel Leute sind an einem Arbeitsplatz, in einem Team, wie laut ist es da drin, wie sind die sozialen Kontakte, wie ist der soziale Rückhalt des Chefs, das wird alles über Mitarbeiterbefragung erfragt, wie ist die Arbeitsorganisation, wie ist die Arbeitskultur, wie ist der Arbeitsplatz sortiert, wie ist die Arbeitsverdichtung, wie sind die sozialen Kontakte untereinander, da gibt es ganz viele arbeitswissenschaftliche Stellschrauben, nennt man das, die werden abgefragt und dann wird geschaut, lieber Arbeitgeber, tust du das für deine Leute und nehmen das deine Leute auch wahr oder tust du nichts, müsst ihr irgendwann einmal zusammenkommen hier. Und da geht es um einen Kommunikationsprozess, um einen Wissensprozess, um einen Informationsprozess und auch um einen Kulturwandelprozess, weil es ja meistens nur um Zielerreichung, um Leistung geht und um Machen und um Funktionieren und um Show. Also in Form von alles ist toll oder alles ist schlecht, also jammern, aber es wird nie ausgesprochen, was wirklich los ist, wie es den Leuten wirklich geht, also eine andere Kultur zu schaffen durch dieses Wissen, weil der Mitarbeiter sonst krank wird und unzufrieden wird und innerlich kündigt. Und das ist doch für keinen, weder für einen Arbeitnehmer noch für einen Arbeitgeber, Ziel oder sinnvoll oder Absicht. Also es gibt mittlerweile so tolle Instrumente, dass diese, dass die wieder eins wären im Boot, sozusagen.
Okay. Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ja, dann habe ich ja fast ein bisschen das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo Menschen in Unternehmen, wenn der Unternehmer oder die Firma nichts tut, krank werden. Also das erschrickt mich jetzt derartig, weil ich habe da schon ein bisschen eine andere Draufsicht. Mm. Und nehme das in den Unternehmen, in denen ich jetzt unterwegs bin, nicht immer so wahr. Also ja, selten, ich muss schon fast sagen, selten ja, so wahr.
Toll,
hat
ganz
das,
toll.
Hat das was mit der Unternehmensgröße oft zu tun?
Also meine Erfahrung ist, dass große Unternehmen schon sehr stark auf Gesetzmäßigkeiten achten, dass sie aber in den einzelnen Abteilungen und Teams, dass die nach der Führungskraft in ihrer Art und Weise sozusagen sich fühlen im Unternehmen. Also ob der Vorstand von irgendeinem DAX-Konzern sonstige Dinge einhält, ist das eine nach außen hin. Das andere ist, welcher Chef lebt es wie? Und ich will da gar nichts verallgemeinern, weil wir haben ja über 40 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer in Deutschland. Die sind ja total weit verbreitet in wahnsinnig vielen Branchen und Unternehmen. Und es kann sein, dass ein kleines Unternehmen miserabel geführt wird und ein kleines Unternehmen wunderbar geführt wird. Mhm. Und es kann sein, dass ein DAX-Konzern unter aller Kanone geführt wird und auch viele, viele Abteilungen wirklich krankmachend geführt werden. Das ist auch unabhängig von der Branche. Es gibt Branchen, ob es jetzt ein Handwerk ist oder ob es jetzt Bank ist oder ob es Versicherung ist oder Chemie oder ob es irgendwelche Fernsehsender sind. Es ist alles von allem da.
Mhm. Wann wirst du gerufen? Wann ist der Zeitpunkt, wo Menschen oder vielmehr Unternehmen auf dich zukommen und sagen, jetzt haben wir Not oder sind wir alle mittlerweile klug genug zu sagen, so weit lassen wir es nicht kommen, jetzt kommt die Franziska Hössler und hilft uns, bevor es spät ist?
Nee, also es ist nicht so, dass präventiv eine Unternehmenskultur zum Thema Gesundheit, dass da jemand präventiv vorher geholt wird. Es gibt irgendwie ein BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, da gibt es mal einen Apfeltag und da gibt es mal einen Gesundheitstag mit einer Krankenkasse, da ist schon ein bisschen Bewusstsein da, aber was tue ich da den ganzen Tag, wie kann ich mich gesund verhalten im Unternehmen, das weiß keiner. Also mich holt man meistens, wenn erstens die Krankheitsraten hoch sind, wenn der Chef nicht mehr weiß, warum sind meine Leute krank, die sollen jetzt endlich mal wieder in die Arbeit gehen. Jetzt geben wir denen mal einen Achtsamkeitstag und so einen Entspannungstag oder so einen Resilienztag und dann müssen die wieder. Sage ich, stopp. Da stimmt's woanders nicht. Da müssen wir vorher anfangen. Und dann bringe ich so eine Art von Informationsfluss in Gang. Das ist ein Kreislauf. Beginnend bei der Führungskraft zu sagen, Sie wollen jetzt das, Sie wollen schon das Endprodukt von dem, was sozusagen ein Optimum ist, wenn man ein ordentliches betriebliches Gesundheitsmanagement betreibt. Aber wir müssen jetzt erstmal anfangen, die Mitarbeiter mitzunehmen in ihrer ganzen Denke. Also wo beginnen wir? Wie machen wir Öffentlichkeitsarbeit? Wie sensibilisieren wir? Wie enttabuisieren wir das Thema Gesundheit oder psychische Gesundheit oder Mobbing oder Burnout? Egal welches Wort man nimmt. Also enttabuisieren, sensibilisieren und die Leute mitnehmen ist der Schritt 1. Und nachdem das Misstrauen ganz groß ist gegenüber Führungskräften, Abteilungsleitern, großen Organisationen, muss erstmal das Misstrauen in Vertrauen umgewandelt werden, bis die Leute mitmachen und sagen, ah, das bringt mir was. Aber ich werde gerufen, wenn es meistens brennt. Also ich bin Feuerwehr. Konflikte, Konflikte ohne Ende, Krankheit ohne Ende, schlechte Zahlen. Gerade ich komme aus dem Bankversicherungsbereich, da habe ich noch ganz viele alte Kontakte. Also da geht ganz viel über Empfehlungen. Und ich bin jetzt nächste Woche erst wieder beim großen Konzern im Norden von Deutschland, wo der Chef sagt, ich will meine Leute ermöglichen, dass sie lernen, wie sie besser mit sich selber umgehen am Arbeitsplatz, dass sie das in der Tiefe verstehen und es daheim auch machen, im Rahmen vom Gesundheitspaket.
Also wirklich auch dieses Verständnis, dass Gesundheit kein Selbstzweck ist,
richtig,
sondern dass es eben der Gemeinschaft auch dient. Also das hat ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun.
Ja.
Und das stelle ich schon auch fest, dass mit der Selbstfürsorge, das haben wir nicht so drauf, gell?
Richtig.
Und auch mit der Selbstverantwortung, das haben wir nicht so drauf. Das stelle ich immer
Richtig.
Wieder fest. Also dieses, der soll es machen, ne? Oder der soll es machen hier, der ist
Ja.
gesund
Ja.
oder was da
Genau.
macht, dass es mir gut geht, das ist zu einfach und zu kurz gesprungen.
Ja, und darum sind in den Seminaren auch immer Teile drin, wie übernehme ich Eigenverantwortung, was heißt es überhaupt und vor allen Dingen, warum haben wir es nicht gelernt, dieses Schuldzuweisen auf andere, das geht ja schon in der Schule los oder schon kleine Kinder im Sandkasten, du bist schuld, du hast mir das geklaut und dann geht man zu der Mama und sagt, Mama, der hat mir das geklaut, und dann sagt die Mama, der ist aber böse, der hat dir das geklaut, das wird ja unterstützt, dass der andere schuld ist, da kann ich so, Moment, stopp. Teilt euch das doch. Oder zuerst der und dann der andere. Also es ist von der ganzen Entwicklung her schon so, dass wir die ganzen, ich sage immer, die ganzen Rechtsanwälte, die bräuchte man nicht, wenn die Leute ihre Verantwortung übernehmen würden und sagen, das habe ich verbrochen.
Oder verbockt,
dafür übernehme ich
genau.
Die, oder verbockt, also verbrochen in Anführungsstrichen. Ich spreche jetzt von Alltagsthemen. Und dann eben zu sagen, und ich übernehme da meinen Teil der Verantwortung und du übernimmst deinen Teil der Verantwortung. Aber das passiert ja nicht, wenn die Autos crashen. Ich war gestern auf der Autobahn, auf der A9 unterwegs, da sind mit einmal Autos ineinander gefahren. Die haben sich da gezofft auf der Autobahn, wir mussten stehen. Ja, wenn beide schnell gefahren, muss jeder die Verantwortung übernehmen, ist doch klar. Aber nee, du bist schneller und das so und so. Weißt, schade.
Ja, du hast jetzt gerade was Interessantes gesagt, da will ich dich jetzt gerade mal bremsen. Du hast nämlich gesagt, dass du da reingehst und sagst, wie lernen wir Eigenverantwortung? Wie lernen wir es?
Wir lernen es, wenn alles, was im Gedanken umgeht, wir sind ja so gedankengesteuerte Menschen, wir sind ja fast schon Roboter. Da sind wir wieder beim Thema bei mir sein, wenn ich bei mir bin, wenn ich mich fühle, wenn ich merke, dass mein Verstand rast, dass ich in einem Automatismus drin bin und schon wieder den anderen beschuldige oder mich selbst sogar in der Form von, bin ich blöd und habe schon wieder schlecht gemacht und das kriege ich ja eh nicht hin. Also wie spreche ich mit mir, wie spreche ich mit anderen? Also das Entscheidung lernen heißt erstmal, oder Verantwortung lernen heißt erstmal eine Entscheidung treffen, erstmal einen Fakt sehen, was passiert ist und dann mit seinem Gefühl, durch das, dass man, wenn man zum Beispiel in die Achtsamkeitsübung in eine Meditation geht, wenn man das trainiert, kann man wesentlich mehr mit sich sozusagen hinkommen, um das mehr wahrnehmen zu können. Entscheidungen zu treffen, weniger kognitiv, mehr in der inneren Welt.
Okay, wenn ich jetzt aber doch im Autopilot bin, dann kapiere ich das doch gar nicht. Ne? Das ist ja die Problematik an der ganzen Sache, die ich ja auch immer mal feststelle, sobald wir, und es geht mir so, geht möglicherweise dir auch so, wir sind im Autopilot, weil Stress, weil Druck, weil, was weiß ich, Abgabetermin, irgendwas uns plagt. Hast du einen Tipp für uns alle, der uns dann quasi aus dieser, in diese Bewusstseinsebene wieder bringt? Ich meine, ich weiß sehr wohl, Frankl sagt, zwischen, zwischen Reiz und Reaktion ist zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. So,
ganz
aber wie
genau.
Erkenne ich den denn, wenn ich gerade im Autopiloten steck?
Ja, also mal eben so erkennen und mal ebenso machen, das wäre natürlich schön, wenn das ginge. Also ich bei mir, ich kann nur von mir sprechen und ich merke es auch von meinen Teilnehmern. Ich mache seit vielen Monaten Achtsamkeitsübungen. Und zwar ganz klein beginnend mit einer Minute am Tag in der Früh mich hinsetzen und den Atem beobachten. Mich rauszunehmen aus meiner Gedankenwelt, die Gedanken trotzdem da sein lassen, weil die sind einfach da, die Hammer. Da geht es nicht darum, die weghaben zu wollen, sondern einfach sich mehr auf meinem oder mich mehr auf meinen Atem zu konzentrieren und das zu üben, damit ich, wenn diese stressige Zeit ist, dieses unglaubliche Tohuwabohu, damit wir das griffbereit haben zu sagen, oh, jetzt bin ich sowas von in meinem Autopiloten, jetzt rase ich im Hirn nur noch dahin. Stopp! Das ist eine Intervention, laut Stopp sagen, stopp. Und dann mich mal hinhocken und tatsächlich Augen zu, tief ein und noch länger ausatmen. Und das eine ganze Minute lang. Einatmen, länger als der Einatmen ist ausatmen. Weil dann die Beruhigung der Kopf sozusagen oder was sagt man, der Parasympathikus, also der uns hilft, runter zu regulieren, dem hilft, Atmung runtergeht, dass der sich dementsprechend beruhigt. Und dann sind wir plötzlich wieder im eigenen Gefühl und dann merke ich, oh mein, jetzt habe ich aber überreagiert.
Also
So.
da kann ja eine Minute ganz schön lang sein, gell?
Ja,
Das möchte man ja
genau.
immer gar nicht glauben, wenn man da eine Minute nur da ist und atmet. Das können Sie dann gerne mal probieren, meine Damen und Herren. Da ist eine Minute tatsächlich plötzlich eine Zeiteinheit, die wir vorher so gar nicht wahrnehmen. Also ich mache ja hin und wieder, also ich mag ja den Jens Korsen sehr. Und der hat da von irgendeinem Guru mal diese Stuhlübung, eine Stuhlübung gekriegt. Und diese Stuhlübung heißt nichts anderes, stell dich jeden Morgen auf den Stuhl. Kannst du vielleicht noch irgendeinen tollen Satz sagen? Mach es einfach zum Beispiel. Oder ich achte heute auf mich. Und dann sagst du dir einfach auf dem Stuhl stehend eine Minute lang. Und dann ist es auch so. Vielleicht eine wenig seltsam anmutende Übung, aber ich empfehle sie jedem, das einfach mal auszuprobieren, weil das korreliert mit einer Sache, die sagt, wenn ich mir was vornehme, dann halte ich es auch und das hat dann damit zu tun, ich kann mir selbst vertrauen. Ob man dazu jetzt eine Stuhlübung macht oder eine Minute atmet, auf dem Stuhl sitzend, das ist ganz egal. Es geht eher darum, sich selbst zu vertrauen und dann traue ich mir auch andere Sachen. Also die Welt geht nicht unter, wenn ich mich jetzt mal vielleicht sogar 10 Minuten ausklinke.
Ja, genau so ist es. Und diese eine Minute ist es schon. Wir meinen immer, wir müssten 10 Minuten, eine halbe Stunde meditieren oder was man da auch immer drunter versteht. Eine Minute reicht schon, um sich das bewusst zu machen. Sehr wertvoll.
Ja, apropos bewusst machen, wie machst du dir denn immer wieder bewusst, wo du im Leben hin willst, wo es für dich lang gehen soll?
Also ich bin nicht in dem Klischee verhaftet, selbst und ständig sozusagen unterwegs zu sein. Ich habe mir ganz deutlich in meinen Kalender Auszeiten eingetragen und in 4 Wochen Arbeit ist eine Woche drin, also in 4 Wochen im Monat ist eine Woche drin, in denen ich nichts arbeite.
Also das heißt, du
Also in
arbeitest
denen ich
3 Wochen
für mich,
und dann ist
ja,
eine Woche etwas
genau,
anderes. Lernen, ausruhen.
ja. Lernen, ausruhen, rausgehen, einfach für mich, Zeit für mich nehmen. Ich möchte nicht mehr in dem alten, das mache ich seit Anfang an, seit 12 Jahren mache ich das. Und in diesen Zeiten weiß ich, also wenn es ruhig wird, dann kann ich mich innerlich ausrichten und dann kann ich immer wieder schauen, bin ich noch richtig? Fühlt sich das, was ich mache, noch gut an? Oder kommen neue Ideen, müsst ihr was Neues machen? Also es ist immer wieder meiner Meinung nach ein Ausrichten notwendig. Jetzt nicht unbedingt alle 4 Wochen, aber es ist schon so, dass ich alle 3, 4 Monate mal genau hinschaue und sage, bin ich gerade noch richtig? Die mir bewusst die Frage stellen.
Ich finde das total super und würde ich jederzeit unterstreichen. Und das ist vielleicht ja auch ein Mutmacher für alle Selbstständigen unter uns, die glauben, da geht es die Welt unter, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stehe. Und jetzt ist die
Genau.
Frage vielleicht an dich, was sagen denn deine Kunden, wenn du sagst, sie 3 Wochen stehen zur Verfügung, die eine Woche leider nicht? Geht das? Wirst du verführt, dann doch die Woche anzukratzen, weil dann doch der Kunde mit Auftrag droht? Jetzt so mal ganz ehrlich.
Ist schon passiert, natürlich, ist passiert. Kunde droht mit Auftrag, Franziska Hössler springt. Ja, aber immer weniger. Ich habe jetzt, also das ist, und es ist erstaunlich, die Reaktion. Die Reaktion ist erstaunlich. Ich
Wie
habe
ist die?
mittlerweile sage ich, nächste Woche ist meine Auszeitwoche, die Woche später sehr gerne. Und dann, was ist Auszeitwoche? Ja, Ruhe tanken, Kraft tanken, einfach mal was anderes tun. Ja, das würde ich auch gern machen. Wie machen Sie das? Also die Leute fragen nach, wie ich das mache und warum ich das mache und wertschätzen das.
Ja, und wie?
Also die Auftraggeber. Und da, es geht. Also ich mache ja diese Zeit 12 Jahren und zwischendurch, ich sag mal von 10 Mal im Jahr, bin ich 2 Mal verführt zu springen.
Okay, also das ist ja schon eine ganz gute Bilanz, wie ich
Ja.
finde, genau.
Ja, und ich traue mir das mittlerweile wirklich zu sagen, weil ich ernte ein Feedback in Form von, ah, das gibt's wirklich und die traut sich das und toll und möchte ich auch machen und ich baue das auch als Mutmacher in meine Seminare mit ein und sage das. Man muss sich nicht verstecken, wenn man sich eine Auszeit gönnt. Das ist ein falsch verstandener Leistungsmodus, den wir in uns tragen. Wo steht das bitte? Also für mich ist es ganz klar, ich muss für mich selber sorgen, ich kenne das, was Burnout ist, ich will das nicht wieder haben.
Genau, und
Ganz einfach.
das ist wichtiger, wie jetzt noch ein gewonnener Auftrag und noch ein gewonnener Auftrag,
Richtig. Bin ich wieder im Hamsterrad? Also, weil Geld ist schön, aber Gesundheit ist schöner. Ist
Ja,
so.
das wissen wir alle ganz genau.
Ja.
Ja, ich kann das bloß unterstützen, deine Aussage, sich immer mal wieder zu bremsen. Ich nenne das immer mal wieder bremsen, um hinzuspüren, bin ich noch auf dem richtigen Weg und wo will ich wirklich in Zukunft hin? Und ist die Freude in meinem Leben noch genügend
Ja.
vorhanden? Und weil alles andere, ja, wie soll ich sagen? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir leben in einer wunderbaren Welt der Möglichkeiten, die natürlich auf der einen Seite so viel, ja, Schätze in sich trägt, auf der anderen Seite natürlich Angst macht, weil die Leitplanken immer breiter
Ja,
werden
genau.
dadurch. Und deswegen wird es auch immer wichtiger, glaube ich, innezuhalten.
Ja.
Und ich mache das auch, ich bin immer im August nie da. Also meine Kunden wissen das schon, ach, die Frau Zolkowski ist im August wieder mal nie da. Also ganz genau, ich bin mal wieder nie da. Und das geht.
Sehr gut,
Also
ja.
ja, es geht. Und da sollte jeder mal hinspüren, was er für einen Rhythmus braucht, ne? Oder für einen Rhythmus haben möchte, um in seiner Kraft zu bleiben. Und wir werden alle mittlerweile ja recht alt, ne? Über 80, eher 90, vielleicht sogar schon 95, 100.
Ja, genau.
Und das sollte uns auch bewusst sein, dass wir die Gesundheit lange erhalten mögen.
So ist es.
Genau.
Kann ich nur unterstreichen.
Ja. Gibt es irgendwas, was dich immer wieder inspiriert und dich so ein bisschen in deinem beseelt bekloppten Zustand hält?
Was inspiriert mich? Musik inspiriert mich. Ich gehe aber sehr gerne auf Vorträge und auf Kongresse und auf Fortbildungen. Und da gibt es immer wieder ganz besondere Menschen, die mich enorm inspirieren, wo ich mir denke, wow, das hast du ja noch gar nicht bedacht. Beispiel. Ich war vergangenes Wochenende in Nürnberg. Da habe ich eine Dame kennengelernt, die sich mit positiver Psychologie auseinandersetzt, Martin Seligman, und hat da einen ganzen Tag lang sprühend, ich war da, Gott sei Dank, durfte ich mich dann ganzen Tag lang hinsetzen, durfte ich mich da inspirieren lassen von dieser Frau, die Geschichte der positiven Psychologie, den Grund, den Zweck, die Entwicklung,
Oh,
die
wow.
Studien, die da rausgekommen sind, die ganze Stärkenorientierung, diese Kohärenz, die man in sich tragen kann, wenn man nach seinen Stärken legt, nach seinen Signaturstärken und nach seinen schlafenden Stärken. Und also ich habe mir gedacht, wow, was sind denn meine Stärken? Und dann haben wir uns das genauer angeschaut. Also so inspirierend, wo ich mir denke, ja, es geht so viel um Freude und um Sinn und um Integrität und um Zusammenkommen, um Vernetzung, um Austausch, einfach um Beziehung untereinander. Das ist das, was uns nährt, die sozialen Beziehungen. Das ist toll. Also da weiß ich jetzt schon wieder, oh Gott, ich habe schon wieder das Nächste, wie es weitergeht. Und es geht so schön in die Tiefe, weil ich mich selber reflektieren kann und wieder schauen kann, wo bin ich denn da? Wo lebe ich denn meine Stärken? Es gibt 24 Stärken laut der positiven Psychologie, die da wunderbar ausgearbeitet wurden. Und ich habe da mitgekriegt, dass die von der Bibel über die Tora, über die Römer, über die Griechen bis sogar zur Ideologie von Star Wars, was die Jedi-Ritter für eine Wertekultur haben, dass das da eingeflossen ist in diese ganze Denke, was da dahinter steckt. Ich habe mir gedacht, wow, also das ist ja traumhaft, weil es aus der Alt- und aus der Neuzeit sozusagen, was trägt den Menschen durchs Leben? Ja. Was lässt den Menschen freudvoll, sinnvoll, mutig, klar und auch in seiner Bestimmung leben? Und das ist das Schöne, wenn man lernt, hinzuschauen bei sich, ja, was kann ich denn gut? Und was kann ich damit tun? Wo geht es hin in die Zukunft? Dann wären wir wieder bei deinem Thema.
Genau.
Da brauchen wir dich,
um
zu sagen, wie verpacke ich denn das? Weil so haben wir nicht gelernt zu denken.
Genau. Und das
also
ist,
braucht man jemand, der da unterstützt und wiederum den Rahmen gibt.
Deswegen baue ich so gerne Zukunftshäuser mit Menschen und Unternehmen und mache Future Zooming Workshops, die uns ein bisschen inspirieren, in diese Richtung zu denken und uns in unsere in unser Selbstverständnis zu bringen. Genau. Und vielleicht für alle, die jetzt die positive Psychologie nicht kennen, du hast ja das Schlagwort Martin Seligman genannt. Er ist Begründer der positiven Psychologie und hat wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem Flourishing.
Ja.
Kann man wirklich eben nur ans Herz legen, dieses Buch. Also es heißt ja, erblühen, wie wir erblühen und aufblühen. Und ich glaube, das wird auch die neue Art des Coachens oder ist es schon, also für mich ist es schon ein Selbstverständnis, Menschen in ihre Kraft zu bringen, ihnen Möglichkeiten und Lösungen an die Hand zu geben, wie sie selber ihre Stärke, ihr Selbstverständnis, und du hast es so schön gesagt, diese Signaturstärken etc. An die Hand zu geben. Also macht Sinn, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. So, du hast jetzt aber gerade nochmal was Interessantes gesagt, was wir für die Zukunft so brauchen. Und brauchen wir als Unternehmen eine Vision? Brauchen wir das?
Ja, jede Unternehmen. Ja.
An was Bitte. Machst du das fest? Was sind so deine ganz persönlichen Erfahrungen, wo du das festmachst?
Ob ein Unternehmen eine Vision braucht oder inwieweit ein Unternehmen?
Beziehungsweise oder woran du erkennst, dass vielleicht eine sogar eine hat?
Ja, also es gibt ja viele Unternehmensleitlinien da draußen in den Unternehmen, die irgendwo auf Hochglanzbroschüren stehen und auf Internetseiten, die leider nicht gelebt werden. Da stehen schon wunderbare Visionen drin, wie man zusammenleben kann, wie man miteinander kommunizieren kann, wozu, warum ich überhaupt in dem Unternehmen bin und wo das Unternehmen sich hinentwickeln kann. Also diese Zukunftsvision gibt es in wenigen Unternehmen, aber sie gibt es. Es ist immer wichtiger, sozusagen, das mit den Unternehmenschefs zu entwickeln. Da bist du wieder die Fachfrau. Und ich kenne 3, 4, 5, 6 Unternehmen sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll. Da gibt es tolle Unternehmensvisionen, wo ich sage, wow, die sind Vorbild, die sind Leuchttürme für andere. Da gibt es Gott sei Dank mittlerweile auch schon Filme dazu, Dokumentationen.
Du sprichst von Upsaler Boom, gell?
Vom Upsalsboom spreche ich.
Ja, genau, Upsalsboom, genau, von dem Janssen.
Genau, von Bodo Janssen zum Beispiel. Ja. Das so Zum Beispiel. Oder auch die Sparda-Bank München mit der Achtsamkeitskultur
Ja,
und
Gemeinwohlökonomie, die haben
Gemeinwohlökonomie, genau, die fünfte Gemeinwohlbilanz in diesem Jahr jetzt schon erstellt. Also da merkt man, ich meine, ich spreche jetzt die Bank aus dem Grund an, weil ich ja aus der Bank komme. Und das, also meine ehemaligen Kollegen verstehen überhaupt nicht, dass eine Bank so eine Kultur haben kann. Das geht fast nicht zusammen. Also die Gedanken, die ein normaler Banker in Anführungsstrichen hat und die Gedanken, die ein Sparda-Banker hat. Und vier von meinen ehemaligen Kollegen sind bei der Sparda Bank. Ich spreche natürlich mit denen. Ich will wissen, ob das ja wirklich so ist, weil man kann ja
Stimmt
draußen viel geben. Und tatsächlich leben die eine andere Kultur, gehen die anders aufeinander ein, sprechen, die lernen. Also es geht in allererstes um Wissensvermittlung und Umsetzen und warum mache ich das, um Zielorientierung, um Vision. So ein breiter Weg. Und die haben vor 8 Jahren, 9 Jahren schon angefangen. Also ja.
Genau.
Und Unternehmen brauchen definitiv eine Vision, weil Visionen stärken und Menschen ziehen. Und dann sind Ziele und Zahlen und der ganze unglaubliche ökonomische Output automatisch da.
Ja,
Muss ich
kommt
nicht.
hinten nach. Ich sage das ganz gerne zu meinen Kunden auch. Sag, wir fangen früher an. Wir fangen einfach noch einen ganzen Schritt früher an, damit man weiß, was macht uns aus, was haben wir eigentlich für Werte, die wir leben wollen miteinander und welche Talente und Freuden sind in unserem Unternehmen und mit welcher Haltung, verdammt nochmal, und Überzeugung sind wir eigentlich unterwegs, genau, um die Vision dann zu bauen, die auch in allen Musik macht und die zu uns passt, bitteschön. Und nicht irgendwie mal wieder eine große Zahl in den Raum werfen. Wir wollen Marktführer sein 2020. Aha, okay. Ja, das ist einfach zu global galaktisch. Damit kann sich keiner im Unternehmen so wirklich, ja, wenn es mit anderen noch verbunden ist, mag das schon mal gelingen. Aber in der Hauptsache ist es, ich bin jetzt so frech und sag's Bullshit, Bingo.
Ja, und das ist, spürt man mit dem Herzen, also ohne den Antrieb aus dem Herzen oder aus dem Inneren heraus, so eine Motivation von, yes, da will ich auch mitgehen, weil das für mich Sinn macht und ich spüre das und die leben das und es ist ehrlich und nicht aufgesetzt, dann können Berge versetzt werden. Und das ist nicht nur pauschal, es gibt eine Dokumentation, die heißt Augenhöheweg. Da, wenn man mal reinschaut, was in Unternehmen passiert, von einem Klinikum bis hin zu einem Brandschutzunternehmen, bis hin zu ganz unterschiedlich, wenn solche Kulturen gelebt werden.
Und es
Es
geht.
geht natürlich.
Also
Es geht.
auch das sollte noch mal so ein mutmacher Satz sein für alle, die uns zuhören. Es geht. Aber natürlich, es braucht Zeit. Das ist jetzt nichts, wo ich einmal mit dem Finger schnipp und dann ist das möglich, sondern es ist eine Kulturveränderung, von der hast du ja auch gerade schon gesprochen. Und so eine Kulturveränderung braucht zwei Dinge. Einmal überhaupt ein gescheites Zukunftsbild, damit ich weiß, wo ich hin will. Und zum anderen auch eine kontinuierliche Begleitung, damit der Alltag nicht einfach über uns zusammenschlägt und die Idee des Zukunftsbildes nur ein Bild bleibt oder ein Traum bleibt im besten Falle. Und dann, und was passiert nämlich dann mit den Mitarbeitern im Unternehmen, die sagen halt, jetzt ist mal wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben worden. Es vergeht. Und das ist halt viel zu schade, weil dann werfen wirklich Unternehmen Geld beim Fenster raus, wenn sie so einen Prozess nicht anständig begleiten oder begleiten lassen. So, das war jetzt mal
Richtig.
so ein Statement.
Yes. Ich unterschreibe das zu 100%. Ohne Begleitung geht's nicht. Das geht nicht. Wir sind auch durch die Schulzeit 9, 10, 11, 12, 13 Jahre durch Lehrer begleitet worden, um ein bisschen was. Ohne Mathematik in der ersten Klasse kein Abitur. Ohne Basic kein Ergebnis. Und es ist Wissen. Und das ist das Thema, wo ich immer sage, jeder Einzelne muss dafür sorgen, dass er versteht, wie die Rahmenbedingungen oder wie es zusammengeht. Also es gibt so viel Wissen heute, das Internet bietet alles. Wenn ich als einzelner Mensch, da ist nicht immer nur das Unternehmen die Thematik, jeder einzelne Mensch darf für sich sorgen und darf schauen, wo will ich dahin? Will ich in dem Unternehmen bleiben? Ist es meins? Oder wo zieht es mich hin? Also auch wiederum diese Eigenverantwortung zu sagen, bin ich da richtig oder nicht? Jeder muss für sich schauen, was ist möglich für mich. Und dazu braucht es auch wieder Handwerkszeug, Unterstützung, Begleitung, Visionssuche, Stärkenorientierung. Da gibt es ja, oh mein Omas, braucht man gar nicht
Es
anfangen.
ist, wir haben eher die Not
Ja.
der Auswahl und
Ja.
das, was gut zu uns passt, gell? Wo wir uns aufgehoben fühlen und auf Augenhöhe vielleicht weitergehen können miteinander.
Genau,
Ja,
genau.
das denke ich auch. Was glaubst du denn, liebe Franziska, welche Bausteine die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen bestimmen wird?
Welche Bausteine?
Mhm.
Die Basis ist auf alle Fälle Integrität, eine Ehrlichkeit, eine unglaublich, eine Unternehmenskultur, die auf Wahrheit aufgebaut ist. Also Integrität in jedem Fall. Es braucht Bausteine in Form von Mitarbeitern, die gewertschätzt werden. Also Wertschätzung ist ein ganz großer Baustein. Es braucht Führungskräfte, die den Menschen sehen können, ihre Mitarbeiter gut einschätzen können. Also unglaublich viel Know-how für den Menschen. Das Fachliche, klar. Vielleicht aber noch mehr menschliches Know-how, um gut führen zu können, um die gut in ihren einzelnen Fähigkeiten mitnehmen zu können und Unternehmen brauchen soll. Und dann, finde ich, läuft's. Es ist nicht so wahnsinnig viel.
Ja, wenn man sich dran traut, gell?
Ja, braucht natürlich auch Vertrauen untereinander, ist ein
Ja.
Weg, klar. Aber Integrität, Wertschätzung, Kommunikation, das sind alles so Überbegriffe. Aber wenn die mal wirklich in der Tiefe verstanden sind, vor 12 Jahren hätte ich gedacht, laber, bla, bla. So, also in der Tiefe verstanden und gewusst wie, ist das enorme Kraftquelle für ein Unternehmen.
Ja, ganz, ganz wunderbar. Und ich glaube, wenn wir uns das gelingt, je mehr wir uns vom Ego verabschieden und zu einer dankbaren und dienenden Haltung kommen.
Absolut, absolut.
Weil dann muss ich nämlich nicht mehr recht haben. Dann kann ich nämlich auch gucken, was für mich, warum ich oder warum der andere möglicherweise so reagiert hat.
Ja.
Also wegkommen von zu viel ich.
Ja, zum Wir und die Dankbarkeit finde ich ist ein ganz enormes Thema, weil Dankbarkeit sieht, was schon da ist. Und es ist so viel im Leben da. Wir haben so viel und sehen es nicht, weil der Fokus auf das ist, was ich vielleicht noch haben möchte und nicht habe. Also dieses Haben in Form von Konsum finde ich sowieso mittlerweile nicht mehr so zielstrebig, weil das ist nur ein kurzer Effekt ah, jetzt habe ich wieder was Neues, das ist das sofort weg. Dankbarkeit zu sehen, welche Menschen im Leben sind, wie die Natur wunderbar da draußen ist, von der wir ja leben, ohne gescheite Luft, ohne grüne Bäume, ohne Himmel, ohne Meer, und ohne Müll können wir sehr gut leben.
Ja, ohne Müll schon, gell?
Ja, das ist ja, das ist wirklich, was da draußen passiert. Also da müssen wir auch Eigenverantwortung übernehmen und uns dann mehr drum kümmern. Jeder vor seiner Haustür den Müll aufheben und dankbar sein, dass ich mich noch bücken kann und dass ich mit daran teilhaben kann, da was zu initiieren, um Bewusstsein zu schaffen. Es geht immer wieder um Bewusstsein schaffen. Bin ich mir bewusst, was ist?
Ja. Und da freue ich mich wirklich, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir, die vielleicht in der Coaching, als Coach und Berater unterwegs sind, dass wir mehr werden. Das ist ja manchmal schon ein bisschen spooky. Also das gibt's ja gar nicht, jetzt gibt es ja noch einen Coach mehr. Aber andererseits haben wir halt auch mehr Notwendigkeit, weil die Welt so schnell geworden ist, weil wir in einer Zivilisation leben. Und weil FOMO und VUCA uns fest im Griff haben und
Richtig.
wie die Welten auch sonst wie alle heißen. Und daraus folgt, glaube ich, ganz fest, dass es diese Begleitung braucht, weil wir sonst in der Tat nimmer zum Bremsen kommen. Wir nehmen uns die Zeit dann nimmer. Es sind zu viele Abwechslungen, zu viele Dinge, die wir tun können. Manchmal bin ich also wirklich selber versucht einzusteigen und dann mich wieder zu bremsen und sagt, ah, nein, 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 sag, so schön es wäre, jetzt noch auf diese Veranstaltung zu gehen und noch auf diese Veranstaltung zu gehen. Nix da, du bleibst jetzt einfach mal zu Hause.
Genau, ja, kenne ich gut, kenne ich sehr gut.
Gerade wenn man so als Wert noch lernen und wachsen
Ja,
hat, gell, dann ist ganz aus.
das
Da
ist
muss
so.
man sich bremsen. So, jetzt kommen wir aber auch schon zum Schluss. Wir können ja noch ewig mit dir so weiterratschen oder den Dialog weitertreiben, weil du hast sehr viel zu sagen. Das finde ich sehr bereichernd. Und jetzt ganz zum Schluss ganz einfach, welche drei Zukunftstipps hast du jetzt noch für meine Hörerinnen und Hörer oder eben Zuschauerinnen und Zuschauer, je nachdem, wo sie uns erwischen, meine Damen und Herren, gell?
Zukunftstipps. Das erste ist wirklich, wirklich, wirklich sich kennenlernen, sich spüren lernen. Wer bin ich? Wie fühle ich? Welche Bedürfnisse habe ich wirklich? Nicht aus Ego-Trip, sondern aus Selbstliebe. Also das finde ich das Allerwichtigste. Zukunftstipp Nummer zwei, Lebendigkeit, Leben, rausgehen, bewegen, Natur genießen, Luft atmen, wertschätzen, lernen wieder, was da draußen los ist. Und Zukunftstipp Nummer drei, mutig sein, Mund aufmachen, konstruktiv, sinnvoll miteinander in Beziehung gehen.
Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Ich danke dir für deine Zeit und deinen wunderbaren Input, den du für uns dagelassen hast. Dankeschön.
Bitte, sehr gerne. Ich danke dir.
Meine Damen und Herren, das war jetzt wieder die Folge Bau dir deine Zukunft. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie den Podcast verteilen und darüber reden. Und wenn er Ihnen ganz gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Rezension auf iTunes. Bewerten Sie es gerne. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Silvia Zulkowski.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.